Helvetia kommt mit der Dania Schifftan. Ein Podcast über Lust, Liebe und alle grossen Lebensfragen.
Willkommen zu einer neuen Folge Helvetia kommt mit mir, der Psychotherapeutin und klinischen Sexologin Dania Schifftan. Und ich spreche absichtlich auf Hochdeutsch, weil ich darf ein Gespräch haben mit Christina von dem Podcast Die 30er. Mit ihr hatte ich schon mehrfach auch im beruflichen Kontext Kontakt. Ich durfte mit ihr an ihrem Buch weiterschreiben. Ich durfte einen Teil als Gästin in ihrem Podcast dabei sein. Und nun hat sie sich bereit erklärt, mit mir über sich zu sprechen, dass ich mit ihr ein gewisses Thema anschauen darf. Ihr Anliegen ist, sie hat in der Schwangerschaft extrem viel mehr Lust wie üblicherweise und sie stößt da an Grenzen. Wie kann sie das ihrem Partner mitteilen? Das scheint für sie ein unüberbrückbares Hindernis zu sein. Und ich freue mich enorm, wie sie sich da öffnen wird. Also ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Und ich hoffe, auch ihr habt Freude beim Zuhören und wünsche viel Spaß.
Helvetia.
Dann beginnen wir doch einfach. Hallo Christina.
Hallo Dania.
So schön, dass du dich da für ein Gespräch bereit erklärt hast. Wir kennen uns ja aus anderen Kontexten schon. Und mich würde sehr interessieren, was dich für ein Thema beschäftigt, was du mit mir mal angucken möchtest. Und vielleicht kommen wir irgendwie auf neue Erkenntnisse oder mal sehen.
Ja, total. Also ich starte jetzt einfach mal mit meinem Thema. Soll ich dir das
gerne
mal so erzählen? Also vielleicht erzähle ich mal so ein bisschen noch kurz zu mir und meiner Partnerschaft, oder? Also dass alle so wissen, auf welchem Stand wir sind. Also ich bin seit 15 Jahren mit meinem Partner zusammen. Ich bin 32, das heißt, wir sind zusammengekommen, da waren wir Teenies.
Das ist natürlich ewig.
Es ist ewig, ja, absolut. Und da muss man natürlich sagen, wir haben also verschiedene Stadien auch in unserem Sexleben durchlaufen, würde ich sagen. Weil natürlich, wenn man als Teenie zusammenkommt, dann redet man da ja auch so über das Thema erste Mal und dann entdeckt man zusammen die Sexualität. Wir hatten auch während der 15 Jahre keine anderen GeschlechtspartnerInnen. Das heißt, wir haben uns zusammen entwickelt, aber es kam auch nicht so viel Input von außen rein. So. Also vielleicht das erstmal so als, wo stehe ich? Und ich habe tatsächlich auch so in den letzten Jahren und vor allem verstärkt auch im letzten Jahr sehr viel auch nochmal so über unser Sexleben reflektiert. Auch aus dem Grund. Zum einen, weil ich mich beruflich damit beschäftigt habe auch. Also wir haben auch ein Buch geschrieben und deshalb habe ich mich damit beschäftigt. Und in dem Kontext haben wir beide ja auch immer wieder Kontakt gehabt. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, weil ich an einem Punkt war, dass ich dachte, ich fühle mich gerade so wohl in meinem Sexleben wie eigentlich schon oder vielleicht auch noch nie. Und da dachte ich so, wie sind wir da eigentlich hingekommen? Und das hat, und da ist mir so klar geworden, weil wir einfach sehr viel miteinander kommunizieren, auch in anderen Bereichen unserer Partnerschaft und versuchen, möglichst wenig Tabus einfach so gelten zu lassen. Aber dann, und das ist das Thema, was ich gerne heute besprechen würde, kam wieder ein Umstand dazu, der natürlich auch unser Sexleben komplett verändert. Nämlich das Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft. Und ich muss sagen, also Kinderwunsch und Sex ist für mich wirklich einfach nur eine Zeugungsphase. Ich finde das nicht schön.
Ja.
Das
ist einfach pragmatisch.
So. Oh, das ist pragmatisch, wirklich. Also das erste Mal war jetzt noch aufregend, weil man sich dann so dachte, ja gut, vielleicht bin ich ja danach schwanger. Turns out, war nicht der Fall.
Wunder.
Wunder, ja genau. Und danach hatte ich mich erstmal mit den Zahlen beschäftigt und war so, so einfach ist das auch gar nicht. Naja, dann hat das irgendwann geklappt und dann bin ich ja aber dann schwanger gewesen. Und das finde ich wirklich Wahnsinn, wie Hormone bei Frauen, glaube ich, eben auch so ein Sexleben beeinflussen können.
Also zumindest bei dir war das jetzt offensichtlich deutlich spürbar.
Total. Also das ist so, klar, erstes Trimester, da ging es mir einfach auch nicht gut. Also ich habe mich einfach immer so schlecht gefühlt, ne, Übelkeit und alles, was da, Kopfschmerzen, Müdigkeit, alles, was dazugehört. Und da muss ich sagen, war Sex hat eigentlich keine Rolle gespielt. Also wir
alle Geschlechtsverkehr nicht oder auch sowas wie Zärtlichkeiten nicht oder manuellem Verkehr oder oralem Verkehr? Also war dann jede Körperlichkeit weg oder gab es noch Dinge, die ihr erhalten habt?
Ich würde sagen, relativ jede Körperlichkeit in einem sexuellen Sinne. Also wir haben uns schon noch so geküsst und so angefasst, aber nie mit der Intention, dass daraus irgendwas Sexuelles wird. Weil, also mir ging es dann wirklich schlecht und ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, ich habe mir es nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, wir hatten dann schon auch 3 Monate keinen Sex. Und das ist für uns jetzt nicht so komplett neu. Also wir sind jetzt kein Paar, was sagt, wir haben auf jeden Fall einmal die Woche Sex. Davon haben wir uns irgendwann aktiv gelöst, weil wir da keine Lust mehr drauf hatten. Wir wollten das nur noch machen, wenn wir beide wirklich Bock drauf haben.
Aber 3 Monate ist auch nicht ganz üblich.
Ja, genau, das kann sein. Ja, vielleicht waren es auch 2, aber auf jeden Fall viele, viele Wochen. Und dann kam das 2. Trimester und ab da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob da eine Hormonumstellung stattgefunden hat, aber da hatte ich dann auch total viel Lust.
Und mehr als üblich.
Ja, doch. Also auch viel mehr, als ich sonst, wenn ich nicht schwanger bin, so im Alltag, das bei mir der Fall ist. Und genau, das war total spannend, weil ich hatte ja gesagt, eigentlich haben wir eine offene Kommunikation und das ist auch der Punkt, worüber ich gerne mit dir reden würde. Ich habe mich selten getraut, das auch anzusprechen.
Wahnsinn, also, genau, spannend, oder?
Ja, total spannend, weil ich einfach nicht weiß oder wusste oder ehrlich gesagt auch nicht weiß. Also jetzt stehe ich kurz vor der Geburt und es ist schon so, dass die Lust auch da ist, aber ich weiß einfach nicht, wie, mir ist es so unangenehm, das anzusprechen und das ist so bescheuert, weil wir reden so offen über alles. Ach ja, was kann ich tun, Danja?
Also ich fange erstmal nochmal an mit dem, was ich verstanden habe, weil was ich finde, was dich gerade außergewöhnlich macht, du hast mit deinem Partner zu einem Zeitpunkt begonnen, über Sexualität zu sprechen und zu reflektieren, als du dich noch nie so wohl gefühlt hast. Also das fand ich total ein spannender Satz, weil üblicherweise sprechen die Menschen erst dann miteinander, wenn es nicht mehr anders geht und sie sich total entfremdet oder schlecht fühlen oder was auch immer. Mhm. Und das finde ich jetzt schon mal so eine Ressource, die ich gerne mitnehmen würde, vielleicht auch ins Gespräch, weil du ja genau sagst, hey, das können wir, also wenn's, oder jetzt auf dich gesprochen, wenn es dir gut geht, dann kannst du es ausdrücken. Dann kannst du es formulieren, dann kannst du drüber reflektieren und so. Das ist schon mal sehr gut. Was ja dann aber im Gegensatz dazu interessant ist, dass du es nicht gut kannst, wenn du was möchtest. Also wenn du Sex möchtest. Dort scheint eine Hürde zu sein.
Ja.
Kennst du das auch sonst bei Bedürfnissen, dass dir das schwerfällt, was auszudrücken? Oder in allen Lebensbereichen sonst ist das total easy, Bedürfnisse anzubringen?
Gegenüber meinem Partner ist das sonst in allen anderen Bereichen kein Problem. Also gegenüber anderen fremden Menschen, genau, ich würde wirklich sagen, es ist egal. Also das war nicht immer so, nicht von Anfang an, seitdem ich 17 bin. Daran habe ich auch so sehr gearbeitet. Auch einfach da der Hintergrund, dass ich manchmal meine Bedürfnisse gar nicht so genau benennen konnte. Also das, aber das habe ich sehr, sehr gelernt und das kommuniziere ich auch. Aber so fremden oder externen gegenüber bin ich jetzt auch nicht der Typ, der immer die eigenen Bedürfnisse kommuniziert.
Also das heißt, es ist schon ein Thema von dir.
Ja. Doch, das könnte man so sagen. Also ich überlege schon eher so, mutig dem anderen, also jetzt gar nicht nur mein Partner, ne, sondern wirklich aus extern, mutig ich meinem Gegenüber jetzt ein bisschen zu viel zu, wenn ich meine Bedürfnisse kommuniziere, versuche viel als anderen auch recht zu machen und denke mir dann auch so, vielleicht ist das Bedürfnis der anderen Person jetzt einfach stärker, irgendwas zu wollen oder zu tun und stelle meins dann hinten an und das ist dann aber auch okay für mich.
Also ein bisschen das Thema People-Pleasing, was viele jetzt schon kennen als Begriff, dass du schon intern abwägst oder eigentlich schon die Entscheidung triffst, dass du davon ausgehst, dass dein Bedürfnis wohl leiser ist oder flexibler ist oder vernachlässigbar ist, weil du irgendwie schon von Anfang an davon ausgehst, für den anderen wird es ja wohl irgendwie dringlicher sein. So, okay. Was du geschickterweise hinterhergeschoben hast, ist, du hast gesagt, und es ist dann okay für mich. ich sage jetzt ganz frech, woher weißt du das? Oder wieso sagst du das einfach so, weil das nur so funktioniert, der Satz, und du dich quasi mit diesem Satz doch sozusagen etwas sicherer fühlst, oder weil du es wirklich überprüfst und weißt und ja.
Also ich bin, es war, wie gesagt, das ist ein totaler Lernprozess, und vor ein paar Jahren habe ich auch wirklich People-Pleasing betrieben auf Kosten von meinen Bedürfnissen, die eigentlich auch wichtig gewesen wären. Und ich habe das aber irgendwie für mich dann auch so rausgefunden, dass das nicht, dass mich das nicht so glücklich macht, dass das nicht so gesund ist für mich. Und bin aber, glaube ich, generell ein Mensch, der dem Sachen dann am Ende auch nicht so wichtig sind. Und dann denke ich, also ich habe selten Situationen, in denen ich mich jetzt noch darüber ärgere, wenn ich das Bedürfnis von anderen priorisiere, obwohl ich vielleicht gerade ein anderes habe, weil ich auch leicht davon überzeugen bin, dass das andere auch total nett ist. Und das ist dann am Ende auch nett und cool oder was auch immer. Aber in unserer Partnerschaft, muss ich sagen, da kommunizieren wir beide gegenüber unsere Bedürfnisse, also jetzt auch wirklich abseits dieses unseres Sexlebens, sehr klar. Und da, ich würde sagen, unsere Beziehung ist die Ausnahme in meinem Leben, wo ich dieses People-Pleasing nicht habe.
Außer im Sex.
Genau, wobei ich mich da auch so frage, also ich denke mir so, naja, wenn ich Sex will, dann wäre, ich glaube, er würde sich schon drüber freuen. Also ich, das ist ja, in dem, okay. Und da frage ich mich, das ist ja kein klassisches People-Pleasing, weil ich annehme, dass er nicht will. Ich glaube, er würde sich da freuen. Ich traue mich nur einfach nicht. Ich weiß nicht,
also es ist ja schon spannend, genau darum so ein bisschen Puzzleteile zusammensammeln. Mhm. Also was ich ja mega schön höre, du bist dir deiner selber ja schon sehr bewusst und du hast schon ganz viel Weg gegangen und hast gemerkt, ja, mit anderen gelingt mir das immer noch nicht so gut, mit meinem Partner gelingt mir das sehr gut, mit anderen mache ich das aber mittlerweile nicht mehr auf Kosten von mir. Mhm. Genau, was ja total spannend ist, dass du irgendwann mit diesem People-Pleasing gemerkt hast, du machst es aber zwar bei Fremden sozusagen immer noch, aber nicht mehr auf Kosten von dir. Also du guckst, dass du es nur noch bei quasi Sachen zulässt, wo es dir dann vielleicht wirklich egal ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder nicht so wichtig, vielleicht nicht ganz egal, aber nicht mehr so wichtig. Okay. Mhm. Also, dann kommen wir vielleicht dem Punkt etwas näher, warum ist die Sexualität eine Ausnahme? Also, wenn du jetzt da deine sexuelle Biografie anguckst, oder sagen wir mal deine sexuellen Bilder, die du hast, gibt's dort noch irgendwelche so Sätze, die dir im Kopf sind, wie zum Beispiel, also jetzt ganzer Klassiker wäre, Frauen haben weniger Lust wie Männer.
Ja,
oder
absolut.
Männer brauchen Sex mehr wie Frauen oder sowas.
Ja, also ich würde schon sagen, dass das auch immer so mein Glauben ist, mit dem ich so mein Sexleben gestartet habe. Mhm. Und ich habe auch relativ früh gemerkt, dass ich eigentlich eine Person bin, die gar nicht so oft Sex braucht oder möchte, also wirklich so penetrativer Sex und oder auch so, ich bin gar nicht so ein super körperlicher Mensch. Also ich ziehe so ganz viel Nähe auch über Gespräche und so, aber genau, und das war auch lange zwischen uns, über, also kein Streitthema, sondern glaube ich ein großes Missverständnis, weil das bei meinem Mann ähnlich ist. Und ich dachte aber, also unser ganzes Sexleben war glaube ich in die ersten Jahre so, dass ich immer dachte, naja, Männer wollen halt voll oft und ich nicht. Und dann kam so dieser Irrglaube, ja okay, dann einmal die Woche, das ist doch ein ganz guter Rhythmus. Und dann kam man zu diesem Termin Sex, es ist ja wieder Sonntagabend, man könnte mal. Und irgendwann dachte ich mir so, ich finde das so absurd, ich finde das so bescheuert, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Dann haben wir darüber geredet, da waren wir, glaube ich, so Anfang 20, also waren wir ein paar Jahre schon zusammen. Das ging auch nur so bei ausgeschaltetem Licht, weil mir das auch so unangenehm war, darüber zu sprechen. Und dann kam halt diese große Erkenntnis, es geht ihm genauso. Und das war für uns so ein richtig befreiender Moment, weil wir gesagt haben, okay, dann lass es uns doch bitte nur noch dann machen, wenn wir beide auch Bock drauf haben. Das setzt natürlich voraus, dass beide von uns das dann auch ansprechen. Und ich glaube, das ist ein kleiner Knackpunkt.
Genau. Ein Kack-Knackpunkt.
Genau.
Aber es ist ja total spannend. Also du hast gemerkt, hey, nee, also du warst eigentlich in der total klassischen Rolle intern. Ja, Frauen ergo ich, haben einfach weniger Bedürfnisse. Mhm. Für Frauen ist das weniger wichtig, aber für Männer ist das total wichtig, ergo für ihn ist das total wichtig. Ich muss das irgendwie liefern. Das ist ja auch so ein interessanter Glaubenssatz, so quasi, ja, ich bin zuständig, damit der andere Sex kriegt, quasi. Also das Warenhaus muss funktionieren, so. Und du hast dich, wenn ich jetzt aber richtig rechne, tatsächlich etwa 5 Jahre oder so von dem bestimmen lassen. Also,
ja, total.
Das ist ja doch ganz schön viel.
Ja.
Und da irgendwie den Mut zu fassen, zu sagen, nee, aber irgendwie geht's mir nicht gut damit, das muss ja doch ganz schön viel gebraucht haben. Und du hast das so ein bisschen witzig erzählt, wie es musste dunkel sein. Ja, klar. Also du hast gemerkt, so einander anzugucken, das wäre jetzt schon irgendwie eine Überforderung. So.
Eine Mutprobe.
Genau. Und du hattest in Anführungszeichen Glück, dass es ihm gleich ging und mit dem sich mehr gleichschalten quasi, konntest du jetzt so die nächsten Jahre bestreiten. Also ihr habt offensichtlich neue Regeln gefunden, wann man tut und wann nicht. Genau, und was du ja jetzt aber sagst, mit dieser erhöhten Lust brichst du quasi eure Regeln erneut und vor allem widersprichst du ja deinen Glaubenssätzen um 180 Grad.
Ja.
Und das ist ja schon noch anspruchsvoll. Also wenn ich mir das so überlege, in deiner Realität hast du ja jetzt eine komplett andere Religion.
Ja, das stimmt.
Und da bin ich jetzt innerlich noch nicht mal beim Kommunizieren, sondern meine Frage ist eigentlich viel eher, wie geht's dir intern mit so viel Lust? Was macht das mit dir?
Auch irgendwie finde ich das ganz schön, weil also es ist mein zweites Kind, ich habe eine Schwangerschaft schon hinter mir, da war das ähnlich, deshalb hat mich das jetzt nicht so überrascht, dass das wieder so kommt. Und ich finde das eigentlich, ich gucke da sehr spannend drauf oder gespannt drauf, weil ich schon glaube, dass es einfach auch sehr hormonell bedingt ist. Und ich weiß ja dann auch noch, wie es letztes Mal nach der Geburt war. Dann die ersten Monate war das überhaupt kein Thema, weil ich dachte, da kommt jetzt erstmal gar keiner mehr rein, wo gerade ein Kind rausgekommen ist.
Also oh, so, was und? Ist es das für eine Idee? Nee.
Genau. Und deshalb muss ich sagen, genieße ich das gerade eigentlich eher, dass so, dass da ist diese Lust. Ja, also ich finde es eigentlich rund und positiv. Also es stresst mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht.
Wenn du erlaubst, gehe ich eine Stufe tiefer. Weil deine Worte sagen, ich gucke da drauf und finde es noch spannend. Ich aktiviere in der Erinnerung schon irgend so was wie ein Sicherheitsnetz. Das geht ja auch wieder weg. Also wird sich ja nicht halten. du beobachtest dich so. Fasst du dich auch an? Also genießt du deinen Körper auch? Machst du auch Selbstbefriedigung? Machst du mehr Selbstbefriedigung?
Ja, also ich würde sagen, das ist zum Beispiel auch was, also ich gehe dieser Lust dann schon nach und mein Punkt ist so, ich traue mich nicht, das anzusprechen, aber ich denke mir so, ja, kann ich ja selber machen. Und das finde ich auch schön. Also es ist gar nicht so.
Und du tust auch.
Ja, ja, genau. Und das ist gar nicht so, also ich schließe das jetzt nicht ein, diese Lust, und gehe der nicht nach. Also das würde ich nicht, also das.
Also ich gehe der nicht nach.
Ich gehe der nicht nach. Nee, genau. Also so Selbstbefriedigung ist auf jeden Fall ein Thema. Und das finde ich auch wirklich schön. Aber manchmal denke ich mir so, ja, aber warum?
Also, ja, ich komme dazu. Ja, keine genau. Angst. Ja. Du hast völlig recht. Also es heißt auch dort. Also vielleicht war es immer schon mit der Selbstbefriedigung so? Hast du die immer genießen können oder war das auch ein Bereich, den du dir angeeignet hast?
Nö, das musste ich mir nie so richtig aneignen. Nee.
Das war da.
Das war da. Genau.
Also
ist halt auch
wieder,
außerhalb dieser Schwangerschaft seltener, ne? Also das ist schon, ich mache das jetzt nicht so, weil ich denke, ach, irgendwie wäre das doch jetzt mal wieder auch angebracht. Genauso ist es so äquivalent zu penetrativen Sex mit meinem Partner. Aber wenn ich so denke, ach, ich habe da jetzt Lust drauf, dann ist das, war das schon immer okay, so. Oder schön. Und dann habe ich das auch gemacht.
Das wäre jetzt genau meine Nachfrage. Schön oder okay?
Nee, schön. Schön.
Schön. Mhm. Und wenn du dort nochmal hinguckst, hatte die Selbstbefriedigung je etwas mit der partnerschaftlichen Sexualität zu tun oder hatte die immer ein Eigenleben?
Also ich hätte jetzt gesagt, die was war immer ein Eigenleben. Wie könnte das denn, oder also ich, aber mir fehlt vielleicht auch die Vorstellungskraft, wie das zusammengehört oder funktionieren kann.
Also ich höre zum Beispiel ganz häufig in der Praxis, dass wenn man zum Beispiel mehr Sex in der Partnerschaft hat, dann wird die Selbstbefriedigung weniger. Weil man möchte sich sowas wie die Energie erhalten in der Partnerschaft. Oder wenn man eben wenig Sex hat in der Partnerschaft, in welcher Form auch immer, dann fühlt es sich an wie Kompensation in der Selbstbefriedigung.
Ach so, nee, dann würde ich sagen, das sind wirklich zwei getrennte Bereiche für mich.
Mega. Du gefällst mir immer besser. Weil das heißt ja, du hast dir dort tatsächlich unglaublich viel erarbeitet in der Selbstbefriedigung. Sogar in diesem Zustand jetzt mit Schwanger und mehr Lust hast du dort eine Form, wo du dich genießen kannst, wo du deinen Körper genießen kannst, wo dort auch so eine Lebendigkeit oder mehr Häufigkeit und Lebendigkeit reinkommt. Also du bleibst quasi beim Punkt, nee, es ist tatsächlich nur der Schritt auf ihn zu, so ja. Quasi um das zu kommunizieren. Mhm. Okay, machen wir mal einen Sprung. Zeichne mal ein Worst-Case-Szenario. Was passiert, wenn du auf ihn zugehst und dich offenbarst?
Ein Worst-Case?
Ja, bitte. Deine schrecklichsten Gedanken. Oder Gefühle. Und sag mir jetzt nicht, nee, das trifft sowieso nicht ein, weil er ist gar nicht so, sondern geh da mal rein.
Also Worst Case wäre für mich dieses Gefühl, er lässt sich darauf ein, aber ich merke irgendwie, boah, eigentlich will er das gar nicht und es ist irgendwie so, weil sonst ist das so sehr harmonisch zwischen uns, das finde ich auch gut. Und das wäre für mich, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz doofes Gefühl, wenn ich das Gefühl ich hätte ihn da so reingequatscht. Weil ich mir nicht sicher bin, ob er ehrlich sagen würde, du, ich fühle das gerade gar nicht. Damit könnte ich, glaube ich, umgehen. Dann würde ich mir denken, okay, dann mal alleine. Aber so dieses, also ihn in so eine doofe Situation zu bringen, das wäre, glaube ich, für mich Worst Case. Also wenn ich das erzähle, dann merke ich auch, dass sich das so alles zusammenzieht und das scheint offenbar wirklich ein Worst Case Szenario für mich zu sein.
Mega gut. Wie macht ihr das jeweils mit Essen gehen oder Kino oder so? Wer entscheidet?
Ich bin die Person, die die Initiative ergreift, dass wir das tun. Und dann sucht er einen Film aus oder ich oder also dann ist alles sehr gleichberechtigt, wie wir das so, wie der Abend abläuft.
Und essen gehen?
Gleich. Also ich würde sagen, ich bin immer die Person, die Initiative da, also immer ist jetzt auch ein großes Wort, aber ich würde sagen so ein...
Immer und nie darf man ja nicht sagen.
In 90% der Fälle bin ich dann so, ach lass doch mal wieder das und das machen. Ja.
Okay. Und da bist du immer überzeugt davon, dass der nur mitmacht, wenn der 100% Feuer und Flamme ist.
Ja, also ich bin mir sicher, dass der das immer cool findet, wenn ich das vorschlage. Er hat das halt selber nicht so im Kopf, weil er einfach auch ein ganz anderer Typ ist. Aber da bin ich mir ganz sicher, dass er es immer cool findet, wenn ich das vorschlage.
Und beim Film?
Auch.
Okay. Ja. Und wenn er nicht wollte?
Ins Kino gehen zum Beispiel.
Ja.
Oder würde er es auch sagen? Und dann sage ich, dann mach doch mal einen Alternativvorschlag.
Okay. Also interessant. Dort scheint ihr, vielleicht hast du schon gesehen, wo ich hin will, aber dort scheinst du dich drauf zu verlassen, dass das, was er sagt, auch so meint.
Ja.
Okay. Und wenn ich aber zwischen den Zeilen lese, dann, ja, wenn er halt dann nicht will, dann muss er aber irgendwie auch was liefern, was ihm besser passen würde.
Ja, genau. Also wenn er dann sagt, boah, das kam aber ehrlich gesagt noch nicht vor. Ich habe überlegt gerade, wenn er dann sagen würde, er ist irgendwie kaputt und möchte zu Hause bleiben, aber das hatten wir noch nie. Also wir sind uns irgendwie immer so einig, dass wir dann auch Lust haben, was zusammen zu machen. Und dann, sonst machen wir halt was anderes, wenn es nicht Kino ist. Aber ja, nee, also das, da finden wir eigentlich immer auch super easy einen Weg. Also Weil wir dann auch wirklich beide Lust darauf haben, die Zeit miteinander zu verbringen.
Ich habe schon so ein Grinsen auf den Stockzähnen. Also das heißt, dort verlässt du dich drauf, dass das irgendwie schon gut kommt und er ja so grundsätzlich ja Lust hat, mit dir was zu tun. Wenn ich jetzt interpretieren müsste, dann kommt es vielleicht gar nicht mehr so drauf an, was man tut, sondern man hat ja irgendwie Lust zusammen und dann kommt es schon gut. Also irgendwie so, dann findet man sich.
Voll.
Setzt aber jetzt bei dir durchaus viel Vertrauen in ihn voraus, weil du ja die Initiative ergreifst, dass du dich aber traust, das zu tun, weil er, A, gehst du davon aus, der, wenn er nicht so wahnsinnig Lust hat, dann wird er Lust entwickeln, weil er es einfach cool findet mit mir. Oder im schlechtesten Fall wüsstest du, der würde jetzt schon sagen, dass der geht.
Ja.
Oder dass der nicht mitkommt oder so.
Ja.
Okay. Ist ja mega interessant, weil im Sex gehst du, also entmündigst du ihn ein Stück weit, weil du davon ausgehst, der würde jetzt was machen, obwohl er nicht will. Und was ja das Schlimme an deinem Gedanken ist, und es würde ihm nicht gut gehen dabei. Richtig verstanden?
Ja, 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 genau.
Okay, wie kommst du auf die Idee, dass er was tut, was ihm nicht gut tut, wo er sich schlecht fühlen würde dabei? Kennst du das sonst von ihm?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eher so dieser Bereich Sex ist, glaube ich, einer, bei dem wir beide schon auch noch irgendwie ein gewisses Schamgefühl haben, was wir sonst wirklich gar nicht haben, in keinem anderen Bereich. Und er, glaube ich, dann auch Angst hätte, mir das gegenüber zu kommunizieren, weil er mich damit verletzen könnte. Also ich glaube, wir sind da einfach so total gleich, dass wir die ganze Zeit denken, okay, wenn ich das sage, dann verletze ich den anderen. Ich denke das Gleiche. Und so ist das ja so ein Kreislauf, obwohl ich schon, also wenn er mir das sagen würde, ich wäre nicht verletzt. Und ich weiß nicht, warum ich selber nicht an den Punkt komme, das selber für mich so klar zu haben, auch er wäre höchstwahrscheinlich nicht verletzt, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Lust oder so.
Also, ja, ja, ich finde, was ich schon interessant finde an dem, es geht ja noch nicht mal um verletzt. Also ich, wie soll ich sagen, er dürfte ja Nein sagen. Und ich finde es völlig okay, wenn du sogar verletzt wärst. Also ich finde es doch legitim, dass er denkt, dass du verletzt sein könntest. Mhm. Also kann man ja sein. Was ich die interessante Wendung finde, ist, dass du denkst, er macht lieber was mit, was ihm nicht gut tut, anstatt das Risiko einzugehen, dich vor den Kopf zu stoßen. Mhm. Richtig verstanden?
Ja, ja.
Und du denkst, er macht das, weil er dich nicht verletzen will.
Ja.
Also lieber was mitmachen, was ihm schadet, anstatt dich zu verletzen.
Ja.
Okay, genau. Und das Interessante an dem ist ja, wenn ihr beide, und das ist ja immer so, in der Praxis kann man das so schön zeichnen mit so zwei Männchen, die aneinander anlehnen. Beide denken für den anderen, schlüpfen somit in den anderen rein und dann sind beide beim anderen und niemand mehr ist bei sich. Also niemand hat quasi mehr einen Gesprächspartner.
Mhm.
Verständlich, mein Bild.
Ja.
Also jeder quasi ist ja dann in der Wahrnehmung des anderen und vor allem das Problem ist ja, ich bleibe nochmal beim Thema Entmündigung. Man entmündigt, also man unterstellt ja dann quasi dem anderen, dass der was tun würde, was er gar nicht will. Und man will ja nicht, dass der was tut, was der gar nicht will.
Ja, und eigentlich weiß ich es gar nicht. Weil vielleicht will
und
er das.
Weil
ja
ich weiß. Vielleicht will er das. Das hast du ja vorher, ist ja noch witzig, weil dein Kopf hat mir schon vor, ich weiß nicht, 20 Minuten gesagt, der fände das vielleicht sogar gut.
Ja, ja.
Ja, aber dein Bauch sagt ja dann, ja, aber was, wenn nicht?
Mhm.
Ja. Und das ist tatsächlich so ein Salat, also so ein Durcheinander und gleichzeitig tatsächlich ein Problem, weil ich gehe nochmal schnell zu dir. Wenn du ja denkst, du könntest ihn dazu bringen, was zu tun, was ihm nicht gut tut, dann bist du ja so übermächtig.
Mhm.
Oder du bist ja so innerlich quasi so aufgeblasen. Ich könnte meinen Partner zwingen, mit mir Sex zu haben, aber der würde sich dann total schlecht und missbraucht vielleicht fühlen und das würde sich ja dann auch wieder rächen.
Mhm.
So.
Ja.
Und das ist ja total blöd, weil wenn wir jetzt wieder in deine Geschichte reingehen, das widerspricht ja komplett deiner Religion, weil eine Frau hat ja eh weniger zu wollen. Also ich sage Religion stellvertretend, nicht im religiösen Sinn, sondern deine Glaubenssätze.
Meine
so.
Sexreligion.
Ja. Genau, die Sexreligion, wo die irgendwie sagen, ja nee, Frauen haben ja eh weniger Lust.
Mhm.
Und dann ist es quasi der sicherere Hafen, nicht die große Hexe zu sein, die den anderen zwingt, sondern nee, dann gehe ich lieber im Weg davon und, Klammer auf, wird er nach der Schwangerschaft sowieso nicht mehr existenziell sein, wird eh weniger sein. Ja. Darum habe ich dir vorher gesagt, du machst dir da gute Sicherheitsnetze, indem du weißt, ja, das wird eh kein Dauerzustand, vielleicht kann ich es ja doch wieder.
Ja.
Also musst du dich dem Teil gar nicht stellen. So, zurück zur Religion. Ich rette mich über die Selbstbefriedigung. Ich mache das halt mehr. Kann ich gut, liebe ich, etc. Ja, gut. Jetzt angenommen, du würdest dich dem doch stellen wollen. Vielleicht.
Ist mein Ziel.
Ah, gut. Es klingt jetzt vielleicht ganz banal. Und zwar, ich glaube, du musst, darfst, kannst, sollst deinem Partner zumuten, dass du nicht für ihn denkst.
Mhm.
Also du musst aushalten lernen, dass der zu Sex Ja sagt, den er nicht will. Also das klingt erstmal natürlich total furchtbar. jetzt aber hergeleitet aus der Idee, ihr habt ganz viel Erfahrung miteinander. Und grundsätzlich traust du ihm, dass er für sich entscheiden kann. Und dass er für sich gucken kann und dass er nicht essen geht, wenn er nicht will. Und aber deine größere Erfahrung, die finde ich matchentscheidend fürs Thema Sex, er scheint grundsätzlich Lust zu haben, mit dir zusammen zu sein und mit dir Zeugs zu machen.
Ja.
So. Das heißt, es könnte ja sogar dabei herauskommen, dass wenn du ihn fragst, er initial gar nicht findet, hey ja, Sex unbedingt.
Ja.
Aber dass er initial Lust hat, mit dir zärtlich zu sein, mit dir zu schmusen, mit dir sich daran hinzutasten. Also, Stichwort war das Partyprinzip. Partyprinzip.
Genau, du warst, glaube ich, also, vielleicht können wir da, dass du gesagt hast, dass.
Du gibst dir diese Anlaufzeit.
Ja.
Genau. Also, stell dir vor, oder du wirst so überwältigt mit einer Party, irgendwie alle tanzen und da kommt eine riesige Welle an Energie auf dich zu und du findest irgendwie, wow, das ist mir alles viel zu viel und viel zu voll und viel zu stressig. Und trotzdem möchtest du in dir vielleicht die Möglichkeit machen, okay, und was würde passieren, wenn ich mich jetzt trotzdem beginne, darauf einzulassen? Aber du bist halt noch nicht so sicher, ob dir das dann auch wirklich gefällt. Und dann kannst du dir vielleicht so eine Anlaufzeit geben, indem du dir sagst, hey, ich stelle mich jetzt tatsächlich in die Mitte von dieser Tanzfläche und probiere mich mal aus. Ich bewege mich mal voll mit. Aber mit einem gewissen Sicherheitsabstand innen dran, wenn ich nach ungefähr 10 Minuten immer noch finde, nö, irgendwie doch nicht ganz, fühle ich doch nicht so ganz oder ich komme nicht rein, dass ich dann sagen kann, hey, ich gehe wieder, nicht mein Abend. Oder mir reicht es, mich an den Rand zu stellen und dir zuzugucken oder was auch immer. Und meine Idee geht dahingehend, wenn du eigentlich davon ausgehst, dass dein Partner meistens begeisterungsfähig ist für deine Initiative. Vielleicht jetzt aber Kino nicht gerade so der Hit findet, aber ja, möglicherweise könnte es ja gut kommen. Also ihr scheint ja doch so eine Kultur zu haben, wo es gut kommen könnte, dass ihr das tatsächlich mal besprechen könntet, dahingehend, dass du sagst, hey, weißt du was, ich würde dich gerne mehr in Begeisterung bringen, auch mit Sex. Ich habe im Moment viel mehr Begeisterung für Sex und ich würde dich gerne überfallen und ich fände es total cool, wenn du dir aber gleichzeitig diese Anlaufzeit nimmst, weil ich denke, du wirst nie einfach Nein sagen. So viel kenne ich dich, so gut kenne ich dich. Ja. Ich möchte aber gerne, dass du dir Anlaufzeit nimmst, mir aber nach 10 Minuten Bescheid gibst, ob das so weiterlaufen kann oder nicht.
Okay.
Verstehst du, wo ich hindenke?
Ja, total. Und das, also in welcher Situation würde ich das so besprechen? Ist das jetzt erstmal so eine Situation, in der ich jetzt gar nicht Lust habe, sondern eher so, wenn wir abends mal auf dem Sofa sitzen, dass ich so generell sage, ich befinde mich hier in einer körperlichen Situation, in der das gerade, also was du jetzt gerade beschrieben hast, und dann ist das vielleicht ein Tag, 2 Tage später, dass diese Situation, die konkrete Situation dann kommt?
Also ja und nein, weil eigentlich habe ich dir diese ganzen Sätze vor allem für deinen Kopf gesagt.
Ja.
Weil wahrscheinlich am Ende vom Lied bist du die, die sich mehr Sorgen macht, wie er tatsächlich hat.
Ja.
Also ich gehe davon aus, er ist nicht wirklich der, der dann sich quasi missbrauchen würde.
Nee. Nee,
der würde wahrscheinlich schon Nein sagen oder wäre begeistert. Das heißt, du kannst diese Idee nutzen und sie tatsächlich heute Abend quasi ansprechen im nüchternen Zustand und einfach mal so neue State of the Art sozusagen platzieren. Mhm. Was du auch machen kannst, du wendest das Partyprinzip für dich an, im Sinn von, du überfällst ihn, halt mal einfach. Und wenn du dir aber nach 10 Minuten immer noch Sorgen machst, dass er gar nicht in echt mit dabei ist, dann stoppst du und fragst, ich bin gerade total unsicher, ich bin so mit mir beschäftigt, ich spüre überhaupt nicht, ob du eigentlich okay bist jetzt oder ob du mir nur einen Gefallen machen willst.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Weil ich, so wenn wir dann dabei sind, dann habe ich auch keine Angst mehr. Oder dann ist es mir nicht mehr unangenehm, das anzusprechen. Also dann könnte ich so diese Frage, die du gerade so aufgeworfen hast, oder dass ich das dann unterbreche nach den 10 Minuten und sage, fühlst du das jetzt auch oder fühlst du das eher weniger? Damit hätte ich dann kein Problem. Sondern so dieser erste Schritt, der ist für mich einfach so der schwierige.
Gut, weil das ist jetzt total spannend. Es macht völlig Sinn, dass du das nachher nicht mehr hast. Weil sobald du es nämlich überwunden hast und körperlich gesprochen in Bewegung bist, dann ist automatisch auch mehr möglich. Oder man fühlt mehr, man nimmt mehr wahr, man ist gleichzeitig auch mehr bei sich etc. Und da bist du wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich unsicher, sondern da spürst du, dass er ja irgendwie dabei ist oder nicht.
Ja.
Aber kriegst jetzt so mit wie quasi einen Satz, wenn du eben doch immer noch unsicher bist, was du machen kannst. Oder eben, um da das ganze Thema wie nochmal offizieller auf sozusagen Tapet zu bringen, könntest du es tatsächlich im nüchternen Zustand formulieren, dass du eben sagen kannst, hey, eigentlich meine größte Angst ist gar nicht, dass du mich verletzt, weil der andere denkt wahrscheinlich, die größte Angst ist zu verletzen. Mhm. Also der geht wahrscheinlich gar nicht von dem an, sondern meine größte Angst ist, dass du was mitmachst, was du nicht willst.
Ja.
Und das widerspricht gleichzeitig unserem ganzen sonstigen Leben. Aber ich muss es quasi von dir gehört haben, dass ich mich 100% drauf verlassen kann, dass du nicht Sex machst, wenn du es nicht willst.
Ja.
Und da sind wir dann wieder bei einem riesigen Thema, was generell das Thema, hey, Verlässlichkeit, kann ich mich immer drauf verlassen, dass du sagst, wie es dir geht? Oder wenn du nicht sagst, dass ich vertrauen kann, dass es auch wirklich okay ist für dich.
Mhm.
Und was ich vielleicht noch ganz wichtig finde, ich habe jetzt gerade nochmal nachüberlegt mit dem Thema Tempo. Eigentlich ist das eben extrem typisch, dass Menschen ja nicht gleich klingen. Also es gibt Menschen, die sind viel schneller in ihrer Lust, viel schneller in ihrer Erregung, die sind immer viel leichter abrufbar und quasi näher. Mhm. Und dann gibt es ja Menschen, die brauchen viel mehr eben so, dass ich wärme mich jetzt mal auf und ich gehe so mal langsam rein. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass ihr das A wisst und irgendwie B, dass es auch okay ist, so eine Aufwärmphase also auszuhalten. Weil wenn man immer quasi ist, du bist nicht von der ersten Sekunde so on fire wie ich. Ah nein, das bedeutet, du willst gar nicht.
Ja.
So lassen wir. Dann nehmt ihr euch, und da werdet ihr ja überhaupt nicht die Einzigen, nehmt ihr euch extrem viele Möglichkeiten, wo man ja sagen könnte, es hätte ja auch gut kommen können. Ich habe nur noch einfach ein bisschen mehr gebraucht, um reinzukommen. Und wahrscheinlich kommt jetzt genau, wenn die Konstellation bei euch sozusagen so ist, wie sie ist, dann eben noch die ganzen religiösen Bilder dazu, die sagen, ja, aber nee, es ist ja immer der Mann, der on fire ist und die Frau, die länger Zeit braucht quasi oder gar nicht will. Und dass das dann im Erleben wie doppelt quietscht. Ja, so.
Total, ja. Aber ich glaube, gerade was du jetzt gesagt hast mit diesem Anlaufzeit, weil ich würde sagen, wenn wir wirklich beide Lust drauf haben und das spüren wir dann und das sind dann auch die Momente, in denen wir dann so, ja, beide einfach Lust auf Sex haben, dann sind wir im Tempo sehr ähnlich. Aber natürlich gibt es diese Situationen, in denen die eine Person schon lusttechnisch viel weiter ist oder was ich jetzt halt auch während dieser Schwangerschaft jetzt habe. Und mir macht das jetzt zum Beispiel gar nichts, oder es ist für mich natürlich total nachvollziehbar und gar nicht schlimm, dass er dann eine Anlaufzeit braucht, weil ich hatte diese Anlaufzeit ja schon, die ist ja in mir, hat schon stattgefunden und ich will ihn ja auch nicht überfallen, so, sondern auch, dass er da Spaß dran hat. Und ich glaube, wenn er diese Anlaufzeit hat, dann hat er auch total Lust darauf. Aber ich finde das, also das nehme ich jetzt auch nochmal so mit, dass aus seiner Perspektive, dass er sich diese Anlaufzeit auch erlaubt. Dass er, und das würde ich ihm vielleicht auch nochmal sagen, dass er nicht das Gefühl hat, okay, nur weil Christina jetzt unbedingt will und mir sagt, sie will jetzt Sex, dass er so auf Knopfdruck funktionieren muss. Weil das wäre zum Beispiel auch eine Sorge, die ich hätte, wenn es andersrum wäre. Ne? Weil das heißt ja gar nicht, dass ich grundsätzlich keine Lust hätte auf Sex, aber dass ich mal kurz einen Moment brauche, um in diese ganze Gedankenkonstrukt reinzukommen, weil wir beide auch Menschen sind, die erstmal den Alltag kurz vor der Tür lassen müssen, ganz kurz in der Situation ankommen müssen und vielleicht da auch nicht so diese super körperlichen Typen sind, die einfach wirklich in so einen Sexmodus umstellen können. So.
Genau.
Ja.
Und dass das und begleitet aber mit den Worten, und das ist auch okay.
Ja.
Ich muss das weder von mir verlangen, aber auch nicht vom anderen verlangen. Und wenn man dort eine gewisse Gelassenheit hat, innere, die eben genau das Thema mit diesem Partyprinzip, einfach um es zu vereinfachen, ich darf mir auch diese Anlaufzeit geben, ich darf mir auch das Reinfinden geben, ohne gerade eine Antwort haben zu müssen, aber mit der Gewissheit, ich muss eben nicht nachher dabei bleiben, also nicht wer A sagt, muss auch B sagen, sondern und nach 10 Minuten darf ich mir nochmal überlegen, nö, ich gehe jetzt doch Pyjama und Bett, voll okay, oder ja, doch, unterdessen finde ich das doch ganz gut.
Ja.
So. Und ja, cool. Vielleicht jetzt wie zurück an den Anfang, dann ist vielleicht, wenn du dir quasi mit diesen Gedanken so eine Art Zeit erkaufen kannst oder so eine Grauzone erkaufen kannst, kannst du dich danach viel besser wieder auf dein Gefühl vertrauen, wo du dann auch spürst, ah nee, jetzt ist er ja da, ich spüre ihn. Oder nee, jetzt ist er eben nicht mehr da. Und dann fühlt sich vielleicht dieser Entscheidungspunkt nicht mehr so eng an, mit dem, wenn ich es jetzt sage, dann müssen wir auch gerade zack, bumsen wie die Karnickel quasi, sondern dass du dann sagst, ey, jetzt ich habe mir Zeit gekauft, indem ich es jetzt erstmal quasi angemeldet habe und der andere darf jetzt noch sich reinfinden oder wieder rausfinden.
Ja, ja, das finde ich total gut. Ja, ich glaube, das ist was auch so, dass und auch dieser erste Schritt, das erstmal auf neutralem Boden, in neutraler Situation zu besprechen, das ist was, was total zu unserer Kommunikation passt. So ein bisschen erstmal dieses Analytische und so einen generellen Überblick verschaffen und dann auch so sich in die Situation reinzugeben in den zweiten Schritt. Mhm.
Also ja, wenn du das brauchst, mega gerne. Aus meiner Sicht musst du nicht, weil wahrscheinlich ist es mehr ein Thema bei dir wie bei ihm. Aber wenn es dir hilft und die Legitimation gibt, dann hey, go for it. Kommuniziere heute Abend Partyprinzip.
Partyprinzip. Kommt auf meine innere, auf meine Mental Load Liste. Ohne dass es jetzt negativ wäre.
Auch noch, ah toll. Ja, wie geht's dir gerade?
Gut. Also das, es fühlt sich einfach sehr natürlich an, dieser Angang. Mhm. Und ich bin, und vor allen Dingen auch nicht wie eine große Veränderung. Also, sondern einfach so wirklich dieser letzte Anstoß. Ich glaube, das kann super gut für uns funktionieren, weil es sehr gut zu unserer Art passt, wie wir zusammen sind, wie wir zusammen kommunizieren und so dieses darüber gesprochen haben, dass wir, also das hat mir jetzt auch nochmal klar gemacht, ich glaube, wir ticken so gleich und dass das auch für ihn genauso hält wird wie jetzt für mich und wir dann am Ende, das haben wir ganz oft, da sitzen werden und uns über und dann lacht man zusammen und dann ist so, ja, witzig, ich fühle das genau so. Warum schaffen wir es nicht, darüber zu reden, obwohl es
ja,
so
doch,
klar ist?
Ja doch, ihr macht ja dann schon.
Ja.
Nee, mach's nicht wieder schlecht, weil ihr habt ja schon so enorm viele Ressourcen und ihr werdet im besten Fall merken, nicht warum schaffen wir das nicht, sondern auch da sind wir gleich. Wir hätten es uns leichter machen können bis jetzt. Aber hey,
ja,
jetzt tun wir ja.
Ja.
Ja. Nee, hey, aber also, vielen Dank.
Ja, danke
schön.
Dir.
Das ist, hat mich auch sehr berührt. Ich finde es einfach auch wahnsinnig schön, wie offen du bist und wie gut du dich kennst und wie gut du deinen Partner kennst. Also das ist ja so ein bisschen das Idealszenario, dass man sich auch nach 15 Jahren und mit so jung immer noch neu begegnen kann, immer noch Neues entdecken kann. Auch das ist ein Grund, warum ich nicht sagen würde, ach Mann, und wieso schaffen wir immer noch nicht, sondern hey, noch einen Bereich zu entwickeln, es kann ja immer noch besser werden, sonst wäre es ja furchtbar langweilig.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Hey, ja, dann bedanke ich mich und bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, danke dir. Ich werde jetzt hier sexuell die nächsten oder die letzten 5 Schwangerschaftswochen noch genießen.
Auskosten.
Auskosten, genau. Bevor dann erstmal wieder eine neue Phase kommt.
Die Walfischphase.
Ja.
Yay. Kommt gut. Also ich wünsche dir alles Liebe noch für den Rest und
danke.
Gute Geburt. Und ich bin überzeugt, ich werde darüber lesen, hören.
Wahrscheinlich, ja.
Schön.
Genau.
Ja, danke.
Ja, Daniel, danke
ganz
dir.
Einen schönen Tag.
Helvetia kommt.
Was für ein bereicherndes Gespräch mit Christina. Ich hoffe, es ist euch da gleich gegangen wie mir. Wie es doch immer wieder interessant ist, welche inneren Hürden man da übergehen muss, wie viele unbesehene Bilder wir mit uns herumtragen, wo wir vielleicht selber uns gar nicht so bewusst waren, dass das Hindernisse oder Struggles sind und wie unglaublich schön Christina sich dem zugewandt hat, wie gut sie sich schon kennt und gekannt hat. Und ich freue mich enorm, dass sie so mit dieser Idee rausgegangen ist, hey, das ist veränderbar, da sehe ich mich total, diese Ideen passen total gut zu mir und das ist für mich einfach auch ein mega schönes Geschenk, eine Ehre, sie dort packen zu können, wo es für sie auch wirklich umsetzbar ist. Also auch da an dieser Stelle vielen Dank, Christina, und ich hoffe, auch euch hat das Gespräch so gefallen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!
Das ist Helvetia kommt gsi. Ein Podcast von CH Media Mind und der Danja Schifftan. Postproduktion über Büro Sturmfrei.